Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, ein Podcast und ein Projekt von der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und wie immer gibt es hier interessante Gespräche rund um Organisationen und Personen und ihre Hintergründe und Motivationen, Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und ihre Themen zu hinterfragen. Heute geht es um die Organisation Pro Asyl und ich begrüße hier zum Gespräch Günther Burkhardt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Pro Asyl ist, kurz gesagt, eine Organisation, die sich um die Problematik von asylsuchenden Menschen im weiteren Sinne kümmert. Bevor wir vielleicht auf die Organisation selbst zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne mal so Ihren persönlichen Werdegang nochmal beleuchten. Wie findet man so den Weg in dieses Thema? Und was ist, und vielleicht, was ist Ihre Aufgabe bei Pro Asyl?
Das sind jetzt schon zwei sehr komplexe Fragen. Da könnte ich ja schon alleine 2 Stunden drüber reden.
Na, dann mal los.
Vielleicht zum Werdegang von mir. Das war Ihre erste Frage.
Ja.
Ich hatte Mathematik und evangelische Theologie studiert. Mhm. Das auch abgeschlossen mit einem Examen und in dieser Examensarbeit die politische Stellungnahmen der Kirchen untersucht, genauer gesagt von der evangelischen Kirche in Deutschland, und festgestellt, dass sie damals einfach wenig aktiv waren in der Motivierung von Gemeinden, der Gesellschaft insgesamt, sich für bessere Rechte einzusetzen. Es gab hier klare Positionen von Wohlfahrtsverbänden, von Diakonie, von Caritas, der Kirchen insgesamt, aber wenig Aktion. Das war der Kern der Arbeit, die schickte ich hin und kriegte einen 2-Zeiler zurück vom Kirchenamt der EKD, unterschrieben von einem Oberkirchenrat Dr. Jürgen Miksch, was ich denn so vorhätte. Meine persönliche Neigung, Lehrer zu werden, war recht gering und ich nahm damals das Angebot einzusteigen in einen ökumenischen Vorbereitungsausschuss zur interkulturellen Woche, hieß damals noch Woche der ausländischen Mitbürger, gerne an. Wurde damals Geschäftsführer von diesem breiten Bündnis, wo Kirchen drin sind, Verbände drin sind, Wohlfahrtsorganisationen, DGB und andere. Dann tauchte in den 80er Jahren, es war 1983, 84, wurde immer stärker deutlich, dass sich Fremden Hass, Rassismus auf Asylsuchende konzentrieren. Es gibt ja in Deutschland so Wellen oder gab Wellen, wo verschiedene Personen, Gruppen immer wieder zur Zielscheibe wurden. Ganz am Anfang in den 60er Jahren die Italiener, später waren es Türken, Gastarbeiter, wie sie damals hießen. Mhm. Dann ging das immer stärker auf Asylsuchende. Und es gab Diskussionen, was tut man dann, um dieser Stimmung gegen Asylsuchende, gegen Flüchtlinge entgegenzuwirken. Und da wurde überlegt, wir gründen einen Tag des Flüchtlings. Auch hierfür brauchen wir eine breite Vernetzung von Personen, die inhaltlich ungebunden sind, die nicht immer wieder Rücksicht nehmen müssen. Was ist denn das Hauptinteresse meiner Organisation? Und da wurde eine lockere Arbeitsgemeinschaft gebildet, denn Flüchtlinge sind ja nicht identisch mit Migranten. Man hat einen Tag des Flüchtlings eingerichtet, immer freitags in der interkulturellen Woche. Und diese Gruppe zur Vorbereitung hieß, wie nennen wir sie, naja, machen so eine Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Ich damals relativ am Anfang meiner Berufslaufbahn, oder war die Frage, lieber Herr Burkhardt, haben Sie da auch Lust, Geschäftsführer schon zu sein? Sage ich, ja klar, finde ich spannend. Und es gab in diesen 80er Jahren und gibt es auch heute noch eine sehr enge Kooperation von Personen, die verschiedenen gesellschaftlichen Spektren angehören. Bereich Wohlfahrtsverbände, Bereich Gewerkschaften, Bereich Kirchen, Bereich Amnesty, Bereich Flüchtlingsinitiativen. Und die haben sich dann zusammengefunden zu dieser Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Und nach wurde Pro Asyl die Stimme für Flüchtlinge, die Stimme gegen Rechtsextremismus und Rassismus in den 80er Jahren in Deutschland. Mhm. Das waren die Anfänge der Organisation, auch die Anfänge meines Berufseinstiegs. Und dieser Berufseinstieg, diese persönlichen Tätigkeiten haben sich im Laufe dieser mehr als 20 Jahre immer wieder entscheidend verändert.
Was sind denn nun die konkreten Probleme gewesen, die sich damals abgezeichnet haben? Sie haben ja, sind ja schon eingestiegen, Gastarbeiter, das ist ja auch schon so ein stigmatisierender Begriff, der ja so eine, du bist hier nicht gewollt, irgendwie mit in sich trägt in der Stimme. Was waren die Probleme dieser Leute zu dem damaligen Zeitpunkt, die jetzt Aktion erforderten?
Gastarbeiter war Anfang der 80er Jahre noch ein Begriff, in dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung wetterte. Gastarbeiter war der Begriff der 60er, 70er Jahre. Es gab dann den Begriff ausländische Mitbürger, der damals zum Teil angegriffen wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das sind doch keine Mitbürger, die haben doch keine Bürgerrechte. Und die Begriffe änderten sich. Es wurden dann aus Gastarbeitern wurden ausländische Mitbürger wurden Migranten. Und irgendwann sind es Einwanderer geworden, was wir heute sind. Bei Flüchtlingen schwang immer mit, ihr gehört ja eigentlich nicht dazu. Und es war die Zielgruppe, die in den 80er Jahren am stärksten angefeindet wurde. Wir hatten den Militärputsch in der Türkei. Es gab die Eskalation auf dem Balkan, die sich abzeichnete. Und es gab hohe Fluchtbewegungen aus den früheren Jugoslawien. Es gab den Balkankriege. Und in der Situation war es sehr natürlich, dass Menschen dahin fliehen, wo sie Bekannte treffen, Verwandte treffen. Und es ist eben so, dass hier viele Arbeitsmigranten aus der Türkei nach Deutschland eingewandert sind, dass sehr viele Arbeitsmigranten aus dem früheren Jugoslawien nach Deutschland kamen und wie es dann zur Verfolgungssituation kam, dann flohen auch viele Menschen zu uns in die Bundesrepublik Deutschland.
Das heißt, die eigentliche Wahrnehmung, dass das auch mehr so ein so eine Wohlfahrtsflucht ist, die bei vielen Familien dahinter steht, ist so gar nicht richtig, sondern tatsächlich gab es erstmal eine überschaubare Gruppe von Leuten, die halt damals nach dem Krieg als ja,
es hat Arbeiter geknallt.
Auch empfangen wurden und danach.
Es gab einen knallharten Krieg mit Millionen Menschen auf der Flucht, eben auf dem Balkan. Und in Deutschland setzte die paradoxe Situation ein, dass man dachte, man kann über Gesetze und Gesetzesänderungen die Flucht von Menschen verhindern.
Welche Gesetze?
Naja, wir hatten ja damals ein Grundrecht auf Asyl, was sagt, jeder Mensch, der verfolgt ist, hat das Recht, Schutz zu suchen. Das resultiert aus der Nazizeit und resultiert auch aus der historischen Erfahrung, dass viele Deutsche kein Asyl in anderen Staaten fanden, als sie es gebraucht hätten. Gegen dieses Grundrecht auf Asyl wurde in den 80er Jahren heftigst polemisiert. Es war regelmäßig so, dass in Wahlkämpfen vor allem die CDU und vor allem auch noch die CSU das Thema hochspielte und man redete von Asylschmarotzern und all diese bösen Schimpfworte, die es gab. Die Stimmung war aufgeheizt und sie mündete dann auch in Übergriffen 1992, wenn ich an Rostock-Lichtenhagen denke, an Hünxe, an Brandanschlägen, wo dann das Heftigste sich die Stimmung ja, einen Weg bahnte und sich Rassismus in Deutschland auf eine sehr hässliche Art und Weise entlud. Die Politik sagte, ja, wir sind unschuldig, wir steuern doch dagegen und reagierte mit dem sogenannten Asylkompromiss 1992, der in Wahrheit die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl war.
Welche Änderung wurde da durchgebracht?
Man sagte, wer aus einem anderen Drittstaat einreist, das heißt alle Nachbarstaaten Deutschlands, wer darüber kommt, der muss dorthin zurück, der soll dort Asyl suchen. Und man hatte damals auch ein Versprechen, was heute, wenn ich an das aktuelle Wahlprogramm der CDU denke, vergessen ist. Man sagte nämlich, es gibt kein Zurück, wir wollen ein einheitliches Europa. Wir können doch nicht Deutschland singulär hier hinstellen, sondern wir brauchen ein europäisches Asylrecht, ein europäisches Schutzsystem und die Grundlage hierfür soll die Genfer Flüchtlingskonvention sein. Die Grundgesetzänderung war 1993 und heute, mehr als 15 Jahre später, ist die paradoxe Situation, dass pro Asyl, dass die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen für ein europäisches Asylrecht sind. Und dass Parteien wie die CDU sagen, nein, wir wollen doch gar keine europäische Harmonisierung mehr und lieber auf einen Sonderweg Deutschland setzen, immer mit dem Ziel, möglichst viele Flüchtlinge von Deutschland fernzuhalten.
Das heißt, mit der ursprünglichen Argumentation, man müsse ja eine europäische Lösung finden, wurde dann das Grundgesetz dahingehend geändert, dass man sich auf das Umfeld beruft und sagt, innerhalb der EU und sonstigen Drittstaaten, das schließt dann im Wesentlichen die Schweiz ein, nicht wahr, als einziger Nicht-EU-Nachbar, wenn ich das richtig sehe, oder?
Naja, sie hatten damals auch Polen, sie hatten Tschechien.
Ja, richtig, damals waren die ja noch nicht Mitglied, genau. So, und da sei das sozusagen dann deren Sache. Das heißt, man hält es von Deutschland fern.
Ja, es wurde ein quasi
sich auf eine Europalösung, die so nie kam.
Also man sagte, man will ein europäisches Asylrecht, ein europäisches Asylsystem. Und dazu muss man sich natürlich begründen, ist Gründen auf den Menschenrechten, auf der Europäischen Menschenrechtskonvention und vor allem auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Und heute stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Pro Asyl ist von der Organisation her längst über die deutschen Grenzen hinweggegangen. Ich hatte in den letzten beiden Jahren auch mit meinem Kollegen Karl Kopp Recherchen in Griechenland durchgeführt, wo es um die Frage ging, was machen denn die Griechen mit Flüchtlingen aus dem Irak, aus Afghanistan, die über die Türkei nach Griechenland kommen. Die werden zurückgeschickt, es werden Leute inhaftiert. Ich war in Lagern, in denen wir eine Lagerhalle mit Betonboden laufen dann so 40, 50 Mütter rum mit Kindern, Kinder ohne Schuhe, Schwangere, die wir dann mit griechischen Anwälten zum Glück rausbekommen haben, die eine schwangere Frau. Aber viele andere sind einfach inhaftiert und das heißt, es sind keine Flüchtlinge, sondern es sind illegale Einwanderer. Das sind so die Erlebnisse von mir in den letzten beiden Jahren, vor allem auf Lesbos, aber auch auf anderen Inseln in Griechenland. Aber man kann nicht nur mit dem Finger auf Griechenland zeigen. Das Land ist völlig überfordert. Malta ist völlig überfordert. Und diese Staaten sind vor allem auch deshalb völlig überfordert, weil große, reiche Länder wie Deutschland sagen, das geht uns doch nichts an.
Weil das sind ja Drittstaaten oder Nachbarstaaten.
Naja, man hat diese frühere Regelung der sogenannten sicheren Drittstaaten, die spielt heute praktisch keine Rolle mehr. Man hat ein europäisches Asylsystem entwickelt, was nicht heißt, wir prüfen, ob jemand schutzbedürftig ist. Wir prüfen, wo leben Verwandte. Wir prüfen, wo gibt es eine Community, wo hat möglicherweise jemand seine Eltern leben. Sondern man sagt, der Staat, der einen reinlässt nach Europa, der ist verantwortlich für ihn. Mhm. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir Pro Asyl setzt sich im Moment sehr stark ein für einen iranischen Flüchtling, der mit 21 Jahren erst aus dem Iran floh. Seine Eltern sind anerkannte politisch Verfolgte. Sie leben in Frankfurt. Die Familie ist hier verwurzelt. Und dieser Mann hatte Pech. Er floh eben erst, als er volljährig war. Als Volljähriger hat er kein Nachzugsrecht zu seinen Eltern. Er floh über die Türkei nach Griechenland mit dem Flugzeug hierher nach Frankfurt. Und dort hat man ihn dann postwendend wieder in ein Flugzeug zuerst mal festgehalten auf dem Frankfurter Flughafen, interniert und dann wieder nach Griechenland zurückgeschickt. Dort hat er kein faires Verfahren. Er landet im Park, er landet in der Obdachlosigkeit. Wir sind hinterher geflogen und haben ihn dann quasi dort ausfindig gemacht und der Prozess um die Wiedereinreise von ihm läuft im Moment immer noch. Mhm. Und es ist kein Einzelfall, es gibt Dutzende solcher Fälle, wo wir sagen, Deutschland muss seiner Verantwortung gerecht werden. Und wir können nicht einfach sagen, wir bauen hier unsere schöne, heile deutsche Gesellschaft und die Staaten im Süden Europas, die sollen mal schön die Flüchtlinge aufnehmen und dann werden sie eben nicht als Flüchtlinge behandelt, sondern als angebliche illegale Einwanderer, wo niemand fragt, warum bist du geflohen? Droht dir Verfolgung? Droht dir eine Situation, in der es um Leib und Leben geht? Das interessiert oft im Süden nicht.
Ich will nochmal ganz kurz so zurück auf diese Prinzipien, nach denen das Grundgesetz ursprünglich gestaltet wurde. Also dieses Recht auf Asyl, ja, das steht da ja im Prinzip auch immer noch drin. Also so der erste Absatz von Artikel 16a sagt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Ich weiß nicht, was jetzt die ursprüngliche Formulierung war, habe ich jetzt gerade nicht nachgeschaut. Tatsache ist, man hat dieses Asylrecht einfach als ein Grundbaustein unserer Rechtsordnung, Verfassung, wie immer man es nennen will, aufgenommen. Warum hat man das getan? Was war die Motivation damals? Was waren die Lehren, die Deutschland selber gehabt hat im Krieg, dass das so Gesetz geworden ist?
Deutschland lebte unter einer Diktatur, wobei man ja fairerweise sagen muss, die Deutschen haben Hitler mehrheitlich gewählt. Es waren sehr viele Menschen, die verfolgt wurden, die weg mussten. Und die hatten dann die Erfahrung gemacht, dass kein anderes Land sie aufnehmen wollte. Es gab eine historische Konferenz in Evian, einem französischen Ort, in dem die Staaten versuchten, Lösungen zu finden für das sogenannte Flüchtlingsproblem. Aber es war niemand bereit, politisch Verfolgte aufzunehmen. Und sie standen überall in Europa, überall auf der Welt vor verschlossenen Grenzen. Dann setzte nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit nach diesem Zweiten Weltkrieg die Diskussion ein, was man tut. Sie führte weltweit zur sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention, die besagt, niemand darf zurückgeschickt werden an den Grenzen in eine Situation, wo ihm Verfolgung droht. Und Deutschland sagte, wir schützen Verfolgte. Wir schützen politische Flüchtlinge. Wer hierher kommt nach Deutschland, dem garantieren wir, dass seine Asylgründe geprüft werden. Und wenn er verfolgt ist, dann darf er hier bleiben. Heute haben wir die Situation, dass diese Prüfung, ist jemand verfolgt, in der Praxis an den Außengrenzen Europas scheitert.
Also auch nicht stattfindet, oder?
Die findet nicht statt. Ich hatte kurz skizziert die Situation in Griechenland. Ich kenne dort viele afghanische Jugendliche, Iraner, Iraker, die gekommen sind und wollten Asylanträge stellen. Die werden an der Grenze erstmal abgefangen und man sagt, ihr seid illegale Einwanderer, ihr habt illegal die Grenze überschritten. Nur kein Flüchtling ist ein Illegaler. Man hat als Flüchtling das Recht, eine Grenze zu überschreiten und dort einen Asylantrag zu stellen. Und die wurden erstmal alle eingeknastet. Aber eben, immerhin, sie sind auf dem Festland und es wurde als Unrecht empfunden, wie man umgeht. Die aktuelle Situation in Europa ist nochmal stärker geprägt durch Italien, was ja nicht sehr viele Flüchtlinge hat, aber sagt, wir konzentrieren alle, die landen, erstmal auf dieser südlichsten Insel von uns, auf Lampedusa. Es führte zur Situation, dass Berlusconi die Stimmung anheizte in Italien.
Kurze Nachfrage, was heißt nicht viele Flüchtlinge hat?
Italien hat, glaube ich, 30.000, 40.000 Flüchtlinge. Das sind für ein Land dieser Größenordnung im letzten Jahr. Das ist eine sehr überschaubare Zahl. Die Zahl müsst ihr vielleicht nochmal genau nachschauen, aber es ist eine Größenordnung, die für ein Land von dieser Größe leicht integrierbar ist.
Wie ist das denn bei anderen Ländern vergleichbar?
Ähnlich. Wir haben in Europa insgesamt etwas mehr als 200.000 Asylsuchende. Und wenn Sie rein die ganzen Untersuchungen kennen, dass unsere Bevölkerung überaltert, dass sie schrumpft, dass man ausruft, einen Wettbewerb um die besten Köpfe, was ja alle Regierungen gemacht haben, dann ist es völlig absurd, dass man viele Flüchtlinge einfach davon ausschließt und sagt, also euch wollen wir auf keinen Fall hier sehen. Also Italien sagte, wir lassen sie alle in diesem Lager auf Lampedusa, verhandelte mit Libyen, zahlt Libyen über 20 Jahre hinweg 5 Milliarden Dollar, stellt Libyen Patrouillen in Boote zur Verfügung und dann kommt der Punkt, was das qualitativ Neue ist. Mitte Mai stellen italienische Boote ein Flüchtlingsschiff und händigen es einem libyschen Patrouillenboot aus. Die Leute werden zurückgeschickt nach Libyen. Mitten auf dem Meer werden die Boote umgedreht, ohne dass irgendjemand fragt, was ist denn mit den Menschen los? Davon waren viele aus Eritrea, einem Land, wo sie nicht zurück können, wo sie ihnen Verfolgung droht. Es waren auch sehr viele Frauen drunter, Kinder drunter. Italienische Journalisten haben das Ganze später in Libyen recherchiert und es kam raus, dass in Libyen auch Frauen vergewaltigt werden von libyschen Behörden. Es gibt dort keinen Schutz, das ist eine Diktatur und dorthin schickt man die Menschen zurück. Dreht sie einfach die Boote auf dem Meer um, händigt sie den Libyen aus. Und in solch einem Fall scheint auch die Deutschland verwickelt zu sein. Es gab Berichte einer maltesischen Tageszeitung, dass ein deutscher Hubschrauber über solch ein Flüchtlingsboot hinweggeflogen ist Dann hat man das den Behörden in Malta gemeldet, die Malteser haben die Italiener informiert, die Italiener die Libyer informiert und am Ende landete dieses Boot mit den Flüchtlingen wieder in Libyen. Und hinterher will es keiner gewesen sein, alle waschen sich die Hände in Unschuld und sagen, naja, ich habe doch nur die Malteser informiert, dass dort ein Flüchtlingsboot ist. Und niemand prüft, brauchen die Schutz.
Vielleicht nochmal kurz zu der Position von Pro-Asyl in dieser Gemengelage. Also der Verein ist ein gemeinnütziger Verein, richtig, wurde 1986 gegründet unter den in dem geschichtlichen Kontext, den Sie ja schon geschildert haben. Und Pro-Asyl setzt sich ein für diese Leute, die als politische Flüchtlinge gelten, oder geht der Begriff Asyl noch über diese Bezeichnung politischer Flüchtling hinaus?
Ersten Teil Ihrer Frage zielte auf die Frage, wie haben wir uns organisiert? Es wurde ein Verein, wurde erst später gegründet. Es gab erstmal Menschen, die engagiert waren. Mhm. Die haben sich Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl genannt, hatten auch kein Geld, haben weitgehend ehrenamtlich gearbeitet und irgendwann merkt man, um das zu tun, braucht man hauptamtliches Personal. Das geht auf Dauer nicht ehrenamtlich. Dann hatten wir 1989 einen Förderverein gegründet und dieser Förderverein hat heute rund 14.000 Fördermitglieder und viele Spender. Und nur weil wir Mitglieder haben und weil wir Spenden bekommen, nur deshalb kann Pro Asyl sich für Flüchtlinge einsetzen. Mit Kampagnen, mit der konkreten Einzelfallhilfe. Wir haben zum Beispiel festgestellt, immer dann, wenn wir einen Rechtsanwalt finanzieren, der am Frankfurter Flughafen den Leuten zur Seite steht, haben 90% Erfolg in ihren Asylverfahren. Viele andere nicht.
Aber was bedeutet politischer Flüchtling? Also das impliziert ja, dass es auch andere Flüchtlinge gibt und dass man da einen Unterschied macht. Was macht einen Flüchtling zu einem politischen Flüchtling? Was ist sozusagen die Maßgabe, an der man das jetzt begreift, und spielt das für Pro-Asyl überhaupt eine Rolle?
Der Begriff des Flüchtlings ist ja sehr vielschichtig. Es ist oft so, dass Fluchtgründe ineinander übergehen. Es gibt Menschen, die sind politisch aktiv, organisieren eine Demonstration, schreiben Flugblätter. Das sind klassische politische Flüchtlinge in einem ganz engen Begriff. Es gibt aber auch Menschen, die fliehen vor einem Krieg, fliehen vor einem Bürgerkrieg, sagen, ich will aber nicht mitmachen bei so einem Krieg. Das in der Rechtsprechung sagt man, Krieg ist kein Asylgrund. Wir sagen, das sind aber legitime Gründe zu fliehen. Für uns ist dies auch ein Flüchtling. Und deswegen stützen wir uns ja nicht nur auf das Grundgesetz, wo von politischen Flüchtlingen geredet wird, sondern auch auf die Europäischen Menschenrechtskonvention, auf die Menschenrechte insgesamt, wo dann auch drin steht, niemand darf zurückgeschickt werden in eine Situation, wo Leib und Leben gefährdet sind, wo ihm Folter droht, wo Krieg ist.
Wo also Verfolgung allgemeiner auch definiert wird.
Ja, wo Verfolgung breiter definiert wird. Mhm. Und das sind viel mehr, als die Öffentlichkeit denkt. In der Öffentlichkeit herrscht ja, wenn ich an das Mittelmeer denke, die Vorstellung vor, naja, die kommen da aus Afrika, die hungern, die sind arm und deswegen gehen sie auf die Boote.
Das ist so dieser Begriff des Wirtschaftsflüchtlings, ja, der das, immer wieder in der Debatte
der kommt und der schwingt mit. Und da stellen wir zwei Sachen fest. Das eine ist, dass bei allen, die in Italien im letzten Jahr auf dieser südlichsten Insel landeten, Lampedusa, wurde die Hälfte, ohne dass wir über Gerichtsverfahren reden, die Hälfte von den Behörden als schutzbedürftig anerkannt. Das heißt, 50% mindestens sind Flüchtlinge. Bei den anderen muss man dann schauen, ob sie vielleicht doch noch Schutz benötigen, weil die Behörden eine Fehlentscheidung treffen. Aber das Bild der Öffentlichkeit ist, über Libyen, über Afrika, alle aus Afrika wollen nach Europa und da müssen wir doch irgendwas für tun, wir können doch nicht alle aufnehmen. So, also erstmal ist festzuhalten, die Zahlen sind überschaubar. 200.000 insgesamt in Europa. Das zweite ist, von denen, die kommen, sind ein hoher Teil, ist verfolgt, fliegt.
Also aus, mit Europa reden wir von EU?
Von der Europäischen Union.
Okay. Mhm.
Und das dritte ist, die es nach Europa schaffen, das sind in der Regel nicht die Ärmsten der Armen, die am Verhungern sind, sondern wer es schafft, nach Europa zu kommen, hat in der Regel Geld im Hintergrund, die Flucht ist teuer Europa rüstet auf gegen Flüchtlinge. Deutschland macht auch mit. Wir lassen Hubschrauber auf dem Mittelmeer fliegen. Es gibt Patrouillen, es gibt hochgerüstete Grenzzäune. Ja, und ein Flüchtling sagt, okay, wenn ich hier nicht leben kann, wenn es mir hier an den Kragen geht, dann muss ich einen Weg finden. Und dann begeben sich viele Flüchtlinge in die Hände von sogenannten Schleppern, die, wie ich sie bezeichnen würde, auch zum Teil wirklich kriminell mit Flüchtlingen umgehen. Aber es ist die einzige Chance für die Menschen rauszukommen und nach Europa zu kommen. Und da wird ziemlich viel Geld gezahlt. Mhm. Und die, die diese weite Reise schaffen, sind oft die mobilsten, die fittesten in einer Gesellschaft. Also eigentlich die, von denen Europa und nicht nur Deutschland sagt, wir brauchen Einwanderung, wir hätten gern die Computerexperten. Ich habe den Computerexperten auf Lesbos gesehen, der ist im Irak geflohen, dessen Beine waren kaputt, der hat für die Amerikaner gearbeitet, wurde ab Opfer eines Attentats. Der hatte kein Asyl in Europa bekommen, die Amerikaner haben ihn nicht aufgenommen, obwohl er selbst für sie gearbeitet hat. Der landete in dem Knast auf dieser Insel. Wie er das gemacht hat, ist mir ein Rätsel, wie man mit auf Krücken ohne mit zerschossenen Beinen so einen Weg gehen kann. Aber der Bursche ist intellektuell fit. Er ist ein absoluter Computerspezialist. Wenn Europa klug wäre, wenn Deutschland klug wäre, würde sie sagen, also von diesen Menschen, die auf der Flucht sind, da bieten wir auch großzügig Asyl an.
Ist das jetzt so ein Ausriss oder ist das tatsächlich auch ein feststellbares Phänomen, dass jetzt unter den Leuten, die tatsächlich für sich entscheiden, das Land zu verlassen, dass da, sagen wir mal, auch eine hohe intellektuelle Bildung vorliegt oder überhaupt generell eine Bildung vorliegt? Das Stigma, was in der öffentlichen Diskussion immer mitschwingt, ich habe schon gesagt, ist halt dieses Wirtschaftsflüchtling, dass der eigentliche Anreiz sozusagen nur das ist, dort kann ich nicht leben. Europa ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen und wie dreckig mir es ja auch immer geht, mir geht es immer noch besser als da. Gibt es tatsächlich Untersuchungen, die den Hintergrund, auch den gesellschaftlichen Hintergrund der Flüchtlinge untersuchen? Und da Ergebnisse?
Nein, es gibt keine statistischen Analysen, wenn Sie das meinen. Man macht ja allgemeine Forschungsberichte. Auch
oder Studien
in irgendeiner Form. Die Bundesregierung macht auch alle möglichen Integrationsstudien und sonstigen Studien. Über diese Frage forscht niemand, denn die Politik sagt ja, wir wollen euch nicht. Warum soll ich dann eine Studie finanzieren? Um solche Studien zu finanzieren, brauchen sie Geld. Und in Deutschland herrscht das Primat der Politik und die Politik sagt, wir wollen die Flüchtlinge nicht. Wir haben eine Integrationsbeauftragte, Ministerin Böhmer. Ich habe in den 4 Jahren ihrer Amtszeit nicht erlebt, dass sie an der Stelle ein aktives Interesse an der Flüchtlingsthematik gezeigt hätte, zum Beispiel auf Pro-Asyl oder andere zuging. Wir haben sie zu Gesprächen eingeladen ohne Erfolg und sagte, okay, ich will mich auch diesem Segment der Migrationspolitik widmen und mal schauen, was meine Rolle als Beauftragte der Bundesregierung für Integrationsfragen ist. Flüchtlinge sollen nicht integriert werden und dann braucht man nicht zu schauen, was haben die für Qualifikationen.
Also die sollen sozusagen auch dann nicht integriert werden, wenn sie tatsächlich hier auch als Flüchtlinge anerkannt und aufgenommen wurden.
Wenn jemand als politisch Verfolgter in Deutschland anerkannt wurde, dann wird er integriert. Nur das sind ja relativ wenige. Das sind ein paar tausend. Das sind sehr überschaubare Zahlen. Wir hatten im letzten Jahr 20.000 Asylsuchende, die überhaupt gekommen sind. Nein, wir haben auch in Deutschland eine Situation, was ja eine der wichtigen Kampffelder von Pro-Asyl, von Kirchen, von Verbänden ist. Wie geht man mit den Menschen um, die zum Teil seit Jahren hier leben, die nicht als politisch verfolgt anerkannt wurden? Die fristen ein Dasein am Rande dieser Gesellschaft, sie leben in großen Sammelunterkünften, in Lagern. Zum Teil dürfen sie nicht arbeiten. In neuen Bundesländern sind solche Unterkünfte oft mitten in der Landschaft untergebracht. In Bayern, in Bayreuth, in München, unter furchtbaren Bedingungen, weswegen ja auch eine Diskussion einsetzt, etwa in Bayern durch die Regierungsbeteiligung der FDP. Ja, was ist eigentlich mit den Menschen? Ist das sinnvoll, sie so wegzusperren? Und Pro Asyl wird in diesem Jahr aktiv werden und wird Flüchtlinge mit dem Menschenrechtspreis von Pro Asyl auszeichnen, der Pro Asyl Hand, die gegen diese Isolierung, gegen dieses zermürbende Warten in solchen Unterkünften aktiv wurden und im Bayerischen Landtag ja die Situation so darlegten, dass die Abgeordneten und die Landesregierung, die Staatsregierung, wie es heißt, sehr beeindruckt davon ist.
Wie muss man sich so den Weg eines Flüchtlings vorstellen? Ich denke, man hat halt immer so dieses Bild, also zumindest in der letzten Zeit, es ist natürlich vor allem gerade die schon angesprochene Insel Lampedusa, die so in den Mittelpunkt gerät, zumindest in der medialen Wahrnehmung. Ich denke nicht, dass die jetzt stellvertretend ist für Flüchtlingsströme insgesamt, aber das ist zumindest so das Bild, was derzeit primär kolportiert wird. Überladene Boote und dann, naja, dann landen die halt erstmal auf dieser Insel und dann verliert sich der Weg. Aber da gibt es ja irgendwie eine Vorgeschichte und dann gibt es eine Nachgeschichte. Was ist denn so ein typisches Szenario für eine Flüchtlingssituation, die dazu führt, dass jemand versucht, in Deutschland bzw. in der Europäischen Union Schutz zu suchen? Wie muss man sich diesen Weg vorstellen? Ich meine, wir hatten schon das Beispiel Krieg in Eritrea.
Wir haben etwa eine Situation in dem Irak, in der wir eine jahrzehntelang eine Diktatur hatten, wo Menschen geflohen sind, die von Saddam Hussein verfolgt wurden. Die Amerikaner sind einmarschiert mit Unterstützung europäischer Staaten. Und wir sind jetzt in einer Situation, in der der Irak zerfällt, in der alle Konflikte im Irak, was ja auch ein Kunstgebilde als Staat ist, wie viele Länder im Nahen Osten, in Afrika als Folge der Kolonialzeit, kommen alle Konflikte hoch. Und eine konkrete Situation ist die, dass etwa Menschen, die zu einer Minderheit gehören, einer religiösen Minderheit gehören, dass die dort kaum eine Überlebenschance haben. Und die sind in Nachbarstaaten geflohen.
Das sind jetzt interessanterweise vor allem die Sunniten, die ja vorher durch Saddam Hussein im Prinzip der Regierung waren.
Auch Christen.
Ah ja, richtig. Mhm.
Oder auch Familien, die bi-ethnisch sind oder die bi-religiös sind. Also auch die werden oft zur Zielscheibe. Und hier haben wir in Syrien, in Jordanien, die haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, eine Situation, dass die Menschen nicht zurück können, dass denen irgendwann das Geld ausgeht. Und es gab den Hilferuf an Europa, nehmt Flüchtlinge auf, auch von dem Hochkommissar der Vereinten Nationen. Schäuble als Innenminister war hier offenherziger als sein Vorgänger Schily. Er hat die Initiative ergriffen und sagte, ja, auch wir wollen Flüchtlinge konkret aufnehmen. Also nicht nur die schützen, die auf diesen elenden Boden über das Meer ist, irgendwie nach Europa, nach Deutschland dann schaffen. Nur dann blieb man stecken. Die Innenminister der Bundesländer sagten, nee, wollen wir eigentlich nicht. Die anderen Länder im Süden sagten, hallo, wieso sollen wir noch Flüchtlinge aus dem Irak aufnehmen, irakische Flüchtlinge aufnehmen, die jetzt in Jordanien, in Syrien leben. Und Deutschland hat dann die Großzügigkeit besessen, 2500 Plätze zur Verfügung zu stellen. In einer Situation, wo Hunderttausende ohne Perspektive leben, und von diesen 2500 ist vielleicht die Hälfte mittlerweile in Deutschland angekommen.
Aber was sind dann, ich wollte ja so ein bisschen mal ein Verständnis dafür entwickeln, was so der Weg sein kann. Ich meine, es ist natürlich jetzt bei dieser großen Zahl an Schicksalen und individuellen Lebensgestaltungen unmöglich, da jetzt für alle zu sprechen. Aber wenn wir vielleicht mal bei dem Beispiel Irak bleiben, was sicherlich auch in der Wahrnehmung in Deutschland immer nur sehr eingeschränkt rüberkam, ist, dass es sich ja auch vor dem Krieg beim Irak um ein sehr hochentwickeltes Land gehandelt hat, mit einem lebendigen kulturellen Leben und mit einem Mittelstand, mit einer gut gebildeten Teil der Gesellschaft, der ja, soweit ich das mitbekommen habe, primär betroffen war von der Situation. Also die Flüchtlingsbewegung sind vor allem die Leute, die vorher halt solide wirtschaftliche Basis gehabt haben und die jetzt aber in der abgeschwächten Sicherheitssituation, das ist schon stark untertrieben, keine Basis mehr für dieses wirtschaftliche haben und quasi ihre Möglichkeiten und ihre finanziellen, verbliebenen finanziellen Möglichkeiten eingesetzt haben, um das Land einfach zu verlassen. Das heißt, im Prinzip ist der Irak an der Stelle ausgeblutet, wo der Leistungsträger der Gesellschaft, kann man das so sehen.
Zum Teil ist das so, aber zum Teil haben sie auch Menschen, die breiter auf der Flucht sind. Also es sind einfach auch quer und hoch und runter auf dem Irak Menschen auf der Flucht. Wenn es eben, unsere Welt ist so, dass Menschen verschiedener Religionen, verschiedener ethnischer, völkischer Herkunft zusammenleben müssen, es lernen müssen. Und momentan scheinen es viele im Irak zu verlernen. Und da können sie auch nicht einfach mit einer fremden Militärmacht reingehen und sagen, wir fahren mal jetzt Panzer auf und patrouillieren die Straßen, dann wird es schon werden. Also das Land droht eher zu zerfallen in Teilgebiete. Da geht es auch ums Öl. Teile des Irak sind reich, sind mit reichen Bodenschätzen. Die haben natürlich eher ein Interesse zu sagen, jetzt separieren wir uns. Und die Folge ist, dass dann eben Menschen auf der Flucht sind.
Aber was machen diese Menschen dann? Also was?
Wie? Die fliehen aus dem Irak nach Jordanien, nach Syrien. Ein klassischer Fluchtweg ist dann in die Türkei. Und dann geht's los, dass viele sagen, gut, wie komme ich nach Europa? Wie komme ich nach Deutschland, wo Verwandte leben? Wie komme ich in andere europäische Staaten? Das ist auch für sich vielleicht interessant, dass dann sehr viele Iraker, die ich in den südlichen Inseln, östlich, südöstlichen Inseln von Griechenland traf, gar nicht nach Deutschland wollen. Die wollen eher nach Schweden, nach Norwegen, nach Holland. Weil sie gehört haben, dass die Gesellschaften dort freundlicher zu Flüchtlingen sein sollen als die Deutschen. Die begeben sich dann in dubiose Hände. Sie gehen nach Istanbul, zahlen viel Geld an Organisationen, die sie ausbeuten, ausnutzen. Das sind die sogenannten Schlepper. Und dann gehen sie auf illegalen Wegen nach Europa. Sei es mit Schlauchbooten. Es gibt einen Weg über die nördliche Grenze, den Grenzfluss, der heißt Evros, der trennt Griechenland und Türkei. Das Gelände ist noch vermint aus der Zeit der Kriege. Es gibt dort Opfer von Flüchtlingen, die hochgehen an den Minen, die dort sind. Also versucht man sich durchzuschlagen. Es gibt Flüchtlinge, die klettern unter LKWs. Wir hören manchmal die Dramen, dass dann wieder Menschen zu Tode gekommen sind auf diesen LKWs, wenn sie unter der Ladefläche sind.
Und wie kommen sie dann nach Europa? Also was ist sozusagen das eigentliche, der Ort, über den die Flüchtlingsströme tatsächlich jetzt an den europäischen Grenzen aufschlagen, wenn es nicht das Mittelmeer ist?
Na, es gibt verschiedene Wege. Das eine ist, sie gehen auf dem Landweg nach Griechenland oder sie gehen auf der Balkanroute weiter, versuchen dort sich durchzuschlagen. Europa heißt für Flüchtlinge in der Regel immer Kerneuropa. Mhm. Heißt nicht Griechenland, heißt nicht Malta. Mhm. Das nehmen die gar nicht als Europa wahr und die Staaten im Süden.
Also Kerneuropa im Sinne von Deutschland,
Frankreich, Holland.
Also Kernwesteuropa auch oder
Großbritannien.
Zählt der Osteuropa jetzt auch dazu? Polen.
Auch dort fängt es an, dass die Länder sich ja durch einen Beitritt zur Europäischen Union entwickeln, aber die sind wahrscheinlich noch nicht in dem Maße so weit, dass sie ein funktionierendes Schutzsystem haben, wo sie Flüchtlinge in der größeren Zahl aufnehmen könnten. Also die Hauptaufnahmestaaten von Flüchtlingen müssen schon die reicheren, größeren Staaten im Zentrum Europas sein.
Ist denn Deutschlands Position in dieser ganzen Debatte irgendwie anders als die der anderen Länder? Also ich meine, wenn man jetzt feststellt, Deutschland ändert sein Grundgesetz, führt keine wirkliche offene Diskussion und ist nicht wirklich flüchtlingsfreundlich, mal in Anführungsstrichen gesetzt. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ich glaube, in Italien gab es gerade eine sehr umstrittene neue Entscheidung, die Einwanderer auch strafrechtlich zu verfolgen, beziehungsweise auch die Unterstützung der Leute strafrechtlich zu verfolgen. Was lässt sich dazu sagen?
Also in Deutschland hatten sie die Entwicklung, dass wir erstmal gesagt haben, alles in die Nachbarstaaten. Das war ja die Diskussion in den 90er Jahren. Mhm. In der Zwischenzeit ist es eben so, dass sich Europa immer größer wurde und wir mitten im Zentrum Europas liegen. Das heißt, Flüchtlinge kommen erst einmal nach Malta, nach Zypern, nach Italien, nach Griechenland. Und dort stellen wir fest, dass genau wie früher in Deutschland in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, die Stimmung hochgeht, dass sie geschürt wird, dass etwa in einem Land wie Griechenland oder auch die Italien auch mitschwingt, na, manche dieser Flüchtlinge könnten ja der ist Muslime sein, die man auf keinen Fall hier will, egal aus welchen Gründen die sich auf die Flucht machen. Mhm. Die Stimmung geht hoch, es bilden sich Bürgerwehren, es kommen extrem rechte Parteien, erhalten Zulauf und die Parteien der Mitte reagieren, indem sie selbst wieder die Stimmung anheizen und dann schärfere Gesetze gegen Flüchtlinge beschließen. Also dieses Muster ist ein Muster eigentlich quer durch Europa hinweg. Deutschland hat es gemacht, andere Staaten folgen und setzen jetzt genau dasselbe um. Nur, dass beim besten Willen niemand die Staaten, die an Griechenland, Malta, Italien grenzen, also Grenzen heißt für mich jetzt auch Libyen oder also Türkei, dass niemand diese Staaten im Entferntesten noch als Staaten bezeichnen kann, in denen ein Schutzsystem für Flüchtlinge existiert. Es ist keine Demokratie in Libyen. Auch Marokko, Algerien sind keine Länder, in denen es verbriefte Rechte für Flüchtlinge in der Realität gibt. Und dorthin versucht man dann zurückzudrücken, zurückzuschieben. Und in der Perspektive wird man noch weiter gehen und man sagt, diese hässlichen Bilder vom Mittelmeer, wo die Leute absaufen, das wollen wir doch nicht so gerne in Nachrichten sehen. Dann finanzieren wir doch lieber die Hubschrauber, die Patrouillen und die Motorräder und die Pickups, mit denen wir dann die Sahara kontrollieren und den Staaten Geld zahlen, damit die möglichst nochmal einen Ring weiter vor Europas Grenzen Flüchtlinge hindern, überhaupt auf so ein Boot, was sie nach Europa bringt.
Das ist also ein Flüchtlingsabwehr-Outsourcing, was Europa betreibt.
Europa betreibt dies aktiv und wir stehen auch im Jahre 2009 vor einer neuen Runde. Es wird ein sogenanntes Stockholmer Programm von der Europäischen Union verabschiedet werden. Das wird im zweiten Halbjahr verhandelt. Und wir haben in Deutschland Pro Asyl, Amnesty, Richter- und Anwaltsvereinigungen und alle Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie, das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, gemeinsam ein Positionspapier veröffentlicht, in dem wir analysieren, wie Europa mit Flüchtlingen umgeht und uns entschieden dafür aussprechen, dass Flüchtlinge, dass der Schutz von Flüchtlingen nicht ausgelagert wird und vor allem, dass die europäischen Staaten die Gesetze, die Rechte, die Menschenrechte einhalten. Auch auf dem Meer. Es darf kein Staat einfach tun lassen, was er will. Die Zeit, in der es rechtsfreie Räume gibt, sind vorbei. Das Mittelmeer ist nicht der wilde Westen. Aber so gebärden sich hier manche europäische Staaten. Und hier appellieren wir eindringlich an die Europäische Kommission, an die Bundesregierung und die anderen europäischen Länder. Achtet die Menschenrechte, tretet ein für den Schutz von Flüchtlingen in Europa. Sonst gefährdet ihr auch die Grundlagen, auf denen unsere Gesellschaft basiert, den Menschenrechten und der Achtung der Würde des Menschen.
Wie arbeitet denn jetzt Pro Asyl als Organisation, um diese Ziele auch konkret umzusetzen? Was macht Pro Asyl? Werden Kampagnen gefahren? Ist es mehr so eine Lobby-Tätigkeit? Konzentriert man sich auf Einzelfallhilfe? Der Begriff fiel schon. Wie fächert sich das Aktivitätenspektrum auf von Pro Asyl?
Na, wir haben zwei große Bereiche, in denen wir tätig sind. Das eine ist die Situation in Deutschland, wo wir ja bisher kaum darüber gesprochen haben, wo es auch sehr viel zu tun gibt. Und das zweite, diese europäische Dimension. Um vielleicht diese europäische Dimension noch einmal abzuschließen, man kann nicht einfach nur an den Grenzen recherchieren. Man muss konkret etwas tun, sonst wird man unglaubwürdig. Wir haben politische Kampagnen gefahren, wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben eine Petition an das Europaparlament gerichtet. Aber auch, wir finanzieren Prozesse. Prozesse von Flüchtlingen, die wir bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterstützen werden, damit das, was an den Grenzen Europas geschieht, im Einzelfall dann gebrandmarkt wird von Gerichten. Denn Europa ist kein rechtsfreier Raum. Die Situation in den Grenzen ist nicht rechtsfrei und hier versuchen wir konkret Flüchtlingen zu helfen. Aber mit dem Ziel, nicht nur dem Einzelnen zu seinem Recht zu verhelfen, sondern insgesamt die Situation zu verbessern. Und das tun wir auch in Deutschland.
Das heißt, die Unterstützung des Einzelnen ist auch so ein bisschen in der Hoffnung, ein Exempel zu statuieren und darüber grundlegende Veränderungen zu erzielen?
Ja, wenn ich mal den Sprung nach Deutschland machen darf.
Ja.
Wir haben zum Beispiel konkret, dass die Wohlfahrtsverbände am Frankfurter Flughafen Beratungsstelle haben, wo sie Flüchtlinge versorgen, unterstützen. Und Pro Asyl finanziert die Rechtsanwälte, die von dieser Beratungsstelle vermittelt werden. Und da ist unsere Erfahrung, dass rund 90% derer, denen wir einen Anwalt zur Seite stellen können, als schutzbedürftig anerkannt werden, einreisen dürfen und nicht zurückgeschickt werden. Wir haben dann auch analysiert die Asylverfahren in Deutschland in einer Studie, in der mehrere Dutzend Asylanträge und wie die deutschen Behörden damit umgingen, analysiert wurden. Diese Studie wurde veröffentlicht, die wurde dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugesandt. Und wir haben jetzt die für uns erfreuliche Signal, dass man sich ernsthaft bemüht, Missstände zu beenden. Also ein Missstand ist
aufgrund dieser Studie.
Ja,
was stand da drin?
Na, dass zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich bin verfolgt, dann brauchen Sie eine Atmosphäre der Ruhe, wo jemand die Fluchtgründe darlegen kann. Wenn Sie das Gefühl haben, diese Geschichte stimmt nicht so ganz, dann müssen Sie nachfragen, dann müssen Sie ihn konfrontieren. Dann sagen, das haben Sie vorhin mir erzählt, Sie seien aus dem Grund geflohen. Und wir haben eben erlebt, dass Menschen mit einem Satz nur sagen, naja, und da wurde ich gefoltert. Und der Anhörer springt auf das nächste Thema und sagt, ja, und hatten Sie genug, wie sind Sie nach Europa gekommen? Frag gar nicht mehr nach, warum ist jemand geflohen? Und dann später sagt man, der Flüchtling war unglaubwürdig, wird abgelehnt. Und es gibt Regeln, nach denen man mit Flüchtlingen in diesen Anhörungen umgeht. Eben eine Regel ist, wenn eine Frau sagt, ich bin vergewaltigt worden, oder wenn es mir sich nahelegt, dass man dann die Untersuchung abbricht, wenn etwa ein Mann dabei ist, wenn es ein männlicher Dolmetscher ist. Und solche Regeln wurden gebrochen. Und es macht auch sehr viel Sinn, dass in Asylverfahren, wo es ja wirklich um Existenzen von Menschen geht, dass man das nochmal überprüft, was einer rausbekommen hat. Also sie haben uns jetzt zum Beispiel mitgeteilt, es würden das sogenannte Vier-Augen-Prinzip einführen. Bei jedem Auto, das sie von der Fabrik laufen lassen, gibt es eine Endkontrolle. Ist das Auto intakt? Darf das fahren? Stimmen die Bremsen? Ist das ordentlich zusammenmontiert?
Qualitätssicherung.
Ja, das Bundesamt für Migration redet von Qualitätssicherung, macht die aber komischerweise nicht bei all den Fällen, wo Asylanträge abgelehnt wurden. Und jedem Mensch passieren Fehler. Das ist normal. Und deswegen war eine zentrale Forderung von uns, dass diese Asylverfahren besser durchgeführt werden, dass es eine Qualitätskontrolle gibt und dass nicht einfach die Ablehnungsbescheide rausgeschickt werden und dann bekommen sie beim Flüchtling an, der sie nicht versteht und dann hat er nur noch begrenzt Möglichkeiten, dagegen vor Gericht zu klagen.
Diese Studie über die Verfahren, ich frage mich gerade, unter welchen Bedingungen die eigentlich zur Verfügung, zum Ergebnis kamen. Da müssen ja im Prinzip die ganze Zeit diese Interviews beobachtet worden sein.
Wir haben hinterher die Ablehnungsbescheide bekommen.
Ah.
Die Ablehnungsbescheide wurden analysiert. Es wurden Gerichtsakten hinzugezogen. Und dann kann man schon diese Interviews, die dem zugrunde lagen.
Also die sind vollständig protokolliert.
Die Interviews werden protokolliert. Ah, ja. Diese Studie, die wir veröffentlichen, ist natürlich so veröffentlicht, dass sie nicht die Aktenzeichen enthält, dass die Namen verändert sind und so weiter.
Also eine anonymisierte.
Ja, wobei das Bundesamt für Migration die Vollstudie hat, in der alle Aktenzeichen enthalten sind. Mhm. Also das war ein konkretes Ergebnis, was wir in diesem Frühjahr gemacht hatten. Diese Studie führt zu einem begrenzten Ergebnis. Sie sprachen das Thema Kampagnen an. Ein riesiges Thema für die Flüchtlingssolidaritätsarbeit wird die Zeit nach der Bundestagswahl sein, die Zeit vor der Bundestagswahl. was ist denn mit all denen, die unter die sogenannte Bleiberechtsregelung fallen müssten? Also Flüchtlinge, die kein Asyl bekommen hatten, die man aber gleichwohl nicht abschieben konnte, weil da gewichtige Gründe entgegenstanden. Und da gibt es in Deutschland zum Glück mittlerweile ein gesellschaftliches Bewusstsein, wenn Menschen lange hier sind, dann sollen sie auch hier bleiben dürfen. Das war eine der langwierigsten, zähesten Kampagnen, die Pro Asyl gemacht hat. Und Pro Asyl nicht nur allein, sondern mit Unterstützung in Zusammenarbeit mit Verbänden, mit Kirchen, mit Gewerkschaften und anderen. Und dann kamen Regelungen raus unter der gegenwärtigen Regierung, die unbefriedigend sind. Und wir stellen heute fest, dass mehr als 60.000 Menschen in Deutschland länger als 6 Jahre leben, geduldet. Und geduldet heißt immer in der Angst vor einer Abschiebung. Geduldet heißt permanente Unsicherheit. Geduldet heißt, man darf sich nicht frei bewegen. Manchmal darf man die Stadt nicht verlassen.
Nicht arbeiten?
Zum Teil dürfen auch Menschen nicht arbeiten. Mhm. Gegenwärtig kennen wir eine junge Frau, 19 Jahre alt, mit 13 hier eingereist, aus Syrien. Eltern sind Kurden aus Syrien. Die hatte Arbeitsangebote, die hatte Ausbildungsangebote. Sie durfte sie nicht annehmen. Und das halten wir für einen Skandal und da wollen wir etwas tun. Und über solche konkreten Einzelfälle, darüber informieren wir die Öffentlichkeit und da gehen wir an die Politik ran und nicht nur Pro Asyl allein. Das machen sehr viele Initiativen vor Ort, die Kirchengemeinden, die Beratungsstellen von Wohlfahrtsorganisationen. Alle konfrontieren immer wieder unsere Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit solchen Fällen und sagen, wir brauchen hier eine Lösung. Wir brauchen eine großzügige Bleiberechtsregelung und vor allem muss verhindert werden, dass immer wieder Tausende in solche Kettenduldungen fallen. Kettenduldung heißt, ein Asylantrag ist abgelehnt, sie können nicht abgeschoben werden, weil im Irak Krieg ist, weil in Afghanistan die Situation eskaliert und dann bekommen sie als Flüchtling, der nicht anerkannt wurde, eine sogenannte Duldung. Duldung, das ist die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Die wird verlängert um 3 Monate, um 1 Monat, um ein halbes Jahr.
Das schwebt also wie so ein Damoklesschwert
über der Person. Permanent leben die Leute in dieser Unsicherheit. Mhm. Das macht viele psychisch kaputt. Und bei uns ging die Politik dann hin und sagte, alle Alleinstehenden, die vor dem 1. Juli 1999 eingereist sind, und die jetzt eine Arbeit haben oder die überwiegend in den letzten 2 Jahren ihren Lebensunterhalt sichern können, die dürfen bleiben, die erhalten ein Bleiberecht. Was völlig absurd ist vor dem Hintergrund, dass deutsche Staatsbürger, die Vollzeit arbeiten, es gibt 1 Million deutsche Staatsbürger, die Vollzeit arbeiten, die bekommen eine sogenannte ergänzende Sozialhilfe. Das heißt, das Einkommen ist so niedrig, dass man trotzdem noch einen Zuschuss braucht zur Wohnung oder für was auch immer. Bei einem Geduldeten sagt man, wenn das Situation so ist, keine Chance auf ein Bleiberecht. Das empfinden Flüchtlinge als ungerecht, das empfinden wir als ungerecht und man kann nicht Menschen an den Rand der Gesellschaft drücken, sie in permanenter Unsicherheit lassen und dann von ihnen wie von einem Stabhochspringer verlangen, jetzt springen wir über die höchste Hürde hinweg, ohne dass es ein Training und ohne dass es eine Vorbereitungszeit gab. Also so in etwa um dieses harmlose Bild, was Bild verharmlos hat, die Situation, ist die Situation für viele in Deutschland.
Wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt da bewusst auch die Lobbydiskussion sucht, dass man sich an die Regierung oder an andere politische Parteien wendet und versucht, da eine Änderung zu bekommen, dann denke ich, wird es ja sicherlich auch nicht nur so gemacht oder auch nur so möglich sein, dass man immer so über diese Gerechtigkeitsdebatte geht. So nach dem Motto, das kann ja nicht sein, weil es gibt ja Grundrechte, es gibt ja Menschenrechte und dann wird man sich wahrscheinlich immer wieder in dieser Diskussion wiederfinden mit, naja, wir haben ja Zwänge und so weiter. Was ist denn sozusagen die Argumentation, wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, was hätte denn das Land, also Deutschland jetzt im Konkreten, Europa im Allgemeinen, hätten wir denn alle davon, wenn sich diese Flüchtlingspolitik weiter öffnen würde, dass man weniger mauert, sondern dass man eben öffnet, weil es sind ja immer diese Ängste im Raum, die sich ja auch in diesen stigmatisierenden Bewertungen, die wir schon hatten, so Wirtschaftsflüchtling hier, illegale Einwanderer, Gastarbeiter, all diese ganzen Worte, da hängt ja auch eine ganze Menge Angst drin. Angst, die ja sicherlich auch einfach was mit Unkenntnis über die Ist-Situation zu tun hat. Was ist jetzt das Angebot in der Diskussion an die Politik zu sagen, wenn ihr euch öffnet, dann könnte das folgende positive Auswirkungen haben?
Nehmen wir erstmal die Flüchtlinge, die hier sind.
Ja.
Sie sind aufgewachsen, sie haben zum Teil Kinder, sind verwurzelt, abschieben konnte man sie nicht. Es ist teuer, extrem teuer, sie zum Nichtstun zu verurteilen, sie zwangsweise unterzubringen in großen Lagern. Die bekommen dann ein Fresspaket hingestellt und ich meine, das gibt keine konkreten Zahlen. Aber jeder in Deutschland weiß, wenn ich mich in einem Pflegeheim unterbringe, ist das viel, viel teurer, als wenn ich die Pflege in der Nachbarschaft zahle. Bei Flüchtlingen geht man hin, bei Gedulde und sagt, wir stecken euch in diese Gemeinschaftsunterkünfte, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, den neuen Bundesländern, aber auch zum Teil in anderen, in Hessen auch, aber nicht flächendeckend. Und dann werden die alimentiert, gehen kaputt. Der Staat kann sie nicht abschieben, die werden krank. Das heißt, sie sind in einer Kette drin, die ist bedingt durch so eine Ideologie, wir wollen euch nicht, ökonomischer Blödsinn. Sie fragten nach den Gründen, die man bringen kann und die man argumentieren kann. Deutschland ist eine überalternde Gesellschaft. Es ist gegenwärtig zwar eine Wirtschaftskrise, aber alle Fachleute wissen, irgendwann geht die vorbei. Und sie werden auf Dauer nicht ein Land hier haben können mit diesem Reichtum, mit diesem funktionierenden Sozialsystem, mit einer Bevölkerung, der es immer mehr Alte und immer weniger Junge gibt. Warum will man, und Flüchtlinge sind oft jüngere Menschen, warum soll man die wieder rauskicken? Es wäre viel vernünftiger, die hier zu integrieren und ihnen hier eine Perspektive zu bieten. Und wenn Sie fragen nach der Perspektive für Europa insgesamt, rein ökonomisch gesehen, gab es früher die Nationalstaaten, die haben dann in sich funktioniert. Dann wurde ein europäischer Wirtschaftsraum geschaffen, mit der Überlegung, je größer der Markt ist, je größer die Produktionszusammenhänge sind, je mehr Wohlstand bringt das. Das war ja nicht ganz falsch, dass man den Euro eingeführt hat und Europa mehr zu einem Wirtschaftsraum insgesamt macht. Und dieses Europa treibt weltweit Handel. Wir sind eine extrem exportabhängige Gesellschaft. Und in der Situation, in der ich ökonomisch immer weiter Richtung einer Globalisierung gehe, ob die mir persönlich gefällt oder nicht, völlig dahingestellt, es ist die Realität, dass es zu einer globalen Welt, zu globalen Handelsströmen überhaupt keine Alternative gibt, dann kann ich nicht so kurzfristig denken und sage, jetzt mache ich doch mal so ein bisschen Mauern um mein liebes kleines Deutschland oder um mein Europa. Dann fällt das ganze Konzept rum. Denn wenn Sie weltweit agieren wollen, wenn Sie weltweit Handel treiben wollen, dann müssen Sie sich auch überlegen, was ist denn die Grundlage einer Gesellschaft? Und das muss uns eigentlich allen klar sein, dass eine Grundlage der Gesellschaft eben nicht das reine egoistische Streben nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner ist, wie ich Geld anhäufe. Und die Grundlage einer Gesellschaft kann auch nicht heißen, ich setze nur auf eine militärische Stärke und bombe alles nieder, was mir nicht passt. Sondern die Grundlage, auf denen unsere Gesellschaft basiert, sind die Menschenrechte. Und das fangen die Amerikaner an zu kapieren, dass die Politik, die sie jahrelang betrieben haben, nur auf militärische Stärke zu setzen, auf Kampf gegen den Terror, dass man so auf Dauer nichts gewinnt, unglaubwürdig wird und auf Dauer als Staat, als Nation verliert. Und deswegen geht es, wenn wir um Flüchtlinge reden, auch immer um die Grundlagen unserer Gesellschaft. Es geht eigentlich ums Ganze. Es geht um die Frage, was ist denn die Basis dieser Gesellschaft? Was ist denn mit den Menschenrechten? Und wenn wir hier ein Vorbild sind für andere in der Welt, nur dann hat auch diese Gesellschaft, diese weltweite Gesellschaft insgesamt eine Chance, sich zivil zu entwickeln. Wir brauchen doch Mechanismen, wo Konflikte moderiert werden. Und nicht, wo nur das Faustrecht gilt und der sich durchsetzt, der die besten Panzer und die besten Armeen hat.
Was wird einem denn so entgegengeworfen in dieser Diskussion, wenn man jetzt so offen argumentiert und sagt, ist es für unsere, also es ist rein aus ökonomischen Gründen schon absurd, wie man sich verhält. Es ist aus grundlegenden Erwägungen der Menschenrechte, der Gleichbehandlung und auch unserer gesellschaftlichen Werte Irrsinn. Mit welchen Argumenten muss man sich rumschlagen in dieser Diskussion? Was wird einem da entgegnet, dass sich nichts bewegt?
Na, Sie haben ja im Deutschen Bundestag eine Situation, dass die Mehrheit des Bundestags, der dort vertretenen Parteien, eigentlich eine andere Politik will. Wenn Sie sich anschauen, was von Sozialdemokraten, der FDP, von den Grünen, der Linkspartei gefordert wurde, das ist zum Teil gar nicht so weit auseinander. Und es gibt auch innerhalb der Union einige vernünftige Menschen. Nur die Mehrheitsmeinung bei den Spitzen der Union ist, Frau Merkel redet von den Menschenrechten in Russland, Frau Merkel redet von den Menschenrechten Hauptsache weit weg von uns. Wenn es aber um die Menschenrechte in Europa, in Deutschland geht, dann lässt man eine Politik zu, die im Endeffekt auf der Abschottung der Grenzen basiert. Hier ist Schäuble, hier ist ein Staatssekretär Altmaier etwas liberaler als seine sozialdemokratischen Vorgänger, aber die Grundlinie der Politik heißt immer noch Abwehr. Und das ist auch stark verankert in diesen Bundesländern, wo die Innenminister der Bundesländer sich oft weigern, kleine Schritte der Humanität zu gehen.
Aber warum ist das so? Ich meine, was führt dazu? Was sind die Argumente, die dieses Beharren auf dieser Position beinhalten?
Es gibt oft keine Argumente für diese Position. Es ist so, wenn Sie dann über die einzelnen Flüchtlinge reden, Ihnen auch Menschen, die innerhalb der Union als Hardliner gelten, sagen, na, in dem Fall müssen wir doch was tun. Und das müssen wir doch eigentlich ändern. Wenn Sie das aber dann systematisieren und sagen, wir wollen da eine andere Politik, wird es immer wieder von dem einen zum anderen geschoben und Szenarien gezeigt, als wenn die ganze Welt nach Europa, nach Deutschland wolle. Das ist halt immer auch noch ein Thema, wo mit dem Angst vor Migranten, den Angst vor dem Fremden Stimmung machen kann, wo etwas an Ressentiments da ist. Und wir wissen ja aus vielen Untersuchungen, dass Rassismus in Europa weit verbreitet ist. Wir wissen, dass rechtsextremes Gedankengut tief in die Mitte der Gesellschaft geht. Es gibt Untersuchungen aus den Gewerkschaften, dass es dort auch bis tief in die eigenen Reihen geht. Es gibt sie aus dem Bereich der Kirchen. Also die Ablehnung und die Angst vor dem Fremden sitzt tief und deswegen muss hier in diesem Feld viel, viel mehr gemacht werden von der Politik, aber auch von der Zivilgesellschaft.
Welche Möglichkeiten der Beteiligung für den Einzelnen bieten sich denn jetzt konkret bei Pro Asyl? Welche Aktionen und Kampagnen werden jetzt Wie wird sozusagen diese Organisation vorangetrieben? Wie kann man sich beteiligen bei Pro Asyl?
Es gibt ja heute eine Situation, dass manche Menschen mehr Zeit haben, manche weniger Zeit haben. Eine unserer erfolgreichen Aktionen war vor der Europawahl, wo Sie auf einer Homepage von uns draufgehen konnten unter proasyl.de und einen Aufruf unterschreiben, dass die Menschenrechte in Europa nicht verschwinden. Aktuell läuft eine Kampagne gegen die drohende Verurteilung der Crew der Cap Anamur, die ja Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat und deswegen in Italien vor Gericht steht. Das heißt, man kann mitmachen bei solchen Protestaktionen, sei es per E-Mail. Es gibt in Deutschland ein funktionierendes Netz von Asylinitiativen, die heißen in den manchen Bundesländern Flüchtlingsrat, manche wieder anders. Wo man will, kann man vor Ort aktiv werden. Man findet diese Adressen im Internet. Und es gibt auch im Bereich der Verbände auch viel ehrenamtliche Arbeit für Flüchtlinge mit Flüchtlingen. Teils Hausaufgabenhilfen. Teils, dass Menschen Kleider sammeln, sie irgendwo vorbeibringen. Also es ist sehr heterogen. Und das ist auch eine Stärke dieser Solidaritätsbewegung für Flüchtlinge, wo Pro Asyl eine öffentliche Stimme ist. Dass sie tief reinreicht in die Gemeinden, in die Kirchen, in die Verbände, in die Organisationen. Und dass das, was scheinbar unpolitisch ist, sehr politisch wird. Wenn Sie einen einzelnen Flüchtling helfen, haben wir erlebt, dass sehr viele Menschen über die konkrete Einzelfallhilfe die Situation insgesamt in Deutschland, in der Migranten, in der Flüchtlinge leben, thematisieren.
Wir haben es jetzt schon erwähnt, es gibt die Homepage proasyl.de, gibt es weitere Publikationen, die von ProAsyl herausgegeben werden, die interessant wären.
ProAsyl veröffentlicht Faltblätter mit Kurzinformationen. Wir haben allerdings auch eine große Schwäche. Wir hatten zusammen mit der Aktion Mensch eine sehr, sehr gute Broschüre gemacht, in der man Menschen, die nicht so viel Zeit haben, die am Anfang stehen, Lehrern, Schülern, einige Basisinformationen vermittelt, warum fliehen eigentlich Flüchtlinge. Die ist vergriffen und was ProAsyl bisher nicht geschafft hat, ist eine Neuauflage zu machen und vor allem ein neues Projekt aufzusetzen mit der Überlegung, wie bekämpfe ich Vorurteile, wie erreiche ich jüngere Menschen und wie setze ich eine Bewegung in Gang, sodass man ja bereits sehr früh Vorurteilen entgegenwirkt.
Also die Broschüre ist die Broschüre Leben im Niemandsland, Flucht und Asyl, Fragen und Antworten, mal kurz einzuschieben, in Zusammenarbeit auch mit die Gesellschafter. Ist die vielleicht noch im Internet verfügbar?
Die ist im Internet verfügbar auf unserer Homepage, aber wenn Sie im Unterricht sind, oft ist das so, die Menschen überfliegen im Internet was. Wenn Sie was nachlesen wollen, brauchen Sie eine gedruckte Variante. Klar. Und Sie brauchen auch noch andere Herangehensweisen für die jüngere Generation. Und ProAsyl wirkt nach außen zwar als sehr große Organisation. Wir sind sehr stark in der politischen Arbeit, wir sind sehr stark in den Analysen. Es gibt von uns gute Vorschläge im Bereich der Gesetze. Es gibt ein sehr gut funktionierendes System, wie wir konkreten Flüchtlingen helfen durch Rechtshilfe. Aber bei der Frage, wie überzeuge ich eine jüngere Generation, dass die Menschenrechte, der Schutz von Flüchtlingen eine Aufgabe der Zukunft ist für unsere Gesellschaft insgesamt, da sind wir vielleicht ein bisschen zu klein und brauchen auch noch starke Partner, die uns an der Stelle mit uns gemeinsam Konzepte entwickeln, die dann so einen Bewusstseinswandel auch führt, der tief in die Gesellschaft hineinreicht.
Wären da Schulen nicht der richtige Ort, um anzusetzen?
Da wären Schulen geeignet, aber sie müssen ja die Schulen bestücken. Es gibt Schulen ohne Rassismus. Wir hatten ein kleineres Projekt laufen und gemerkt, dass wir sehr oft angefragt werden, in Schulen zu gehen. Aber wenn Sie sagen, wir wollen in Schulen gehen, wir wollen Flüchtlinge vermitteln an Schulen, weil durch die konkreten Begegnungen bauen sich ja die Vorurteile ab, brauchen Sie ein richtiges Projekt. Und um das zu machen, braucht man Geld, man braucht Partner. Und die hat ProAsyl bisher nicht in ausreichendem Maße, um so etwas dauerhaft auf den Weg zu bringen.
Wie finanziert sich ProAsyl?
Wir finanzieren uns durch die Beiträge der rund 14.000 Fördermitglieder, durch Spenden. Das ist ein Jahresetat von rund 2 Millionen Euro. Das ist toll, weil wir europaweit eigentlich die einzige Flüchtlingshilfsorganisation sind, die weitestgehend unabhängig ist. Nur dieses Geld fließt vor allem in die konkrete Hilfe für Flüchtlinge, in die Analysen, in die Kampagnen, damit sich auf dauerhaft was ändert. Wenn Sie konkret einsteigen wollen in Bildungsarbeit, was man ja tun müsste, man muss Erfahrungswelten ermöglichen, dass Menschen, junge Menschen Erfahrungen sammeln, die andere sind. Braucht man weiterreichende Konzepte und braucht man sicher auch viel, viel mehr Geld, als wir zur Verfügung stellen können.
Gibt es öffentliche Veranstaltungen, Tagungen oder Konferenzen, die von ProAsyl durchgeführt werden oder an denen sie selber teilnimmt, wo man in diese Thematik vielleicht noch näher einsteigen könnte?
ProAsyl ist oft aktiv, gemeinsam mit anderen bei Fachtagungen, die sich an Multiplikatoren richten. Einmal im Jahr führen wir das Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz durch. Dort kommen auch Richter hin, Mitarbeiter der Ministerien. Das ist aber eher die Fachöffentlichkeit. Mhm. Es gibt Tagungen in Akademien. Dort gehen aber auch wieder eher die Interessierten hin. Was wir konkret tun, um breitere Gruppen zu erreichen, ist zum Beispiel ein tolles Angebot der Gruppe Die Toten Hosen. Die machen eine Konzertreihe und ermöglichen es uns, unterstützen uns dabei, dass ProAsyl mit einem Infostand bei diesen Konzerten vertreten ist. Da kann man hingehen und kann sich was holen, Material, wenn man durchliest, wieder mitnimmt. Und es gibt in Deutschland die Interkulturelle Woche und den Tag des Flüchtlings immer Ende September. wo oft organisiert, koordiniert von Kommunen rund 3000 Veranstaltungen in ganz Deutschland stattfinden. Und dieses Angebot dort ist so breit, dass auch alle, die ein Interesse haben, was finden, um mitzumachen. Da muss man nur auf die Homepage der eigenen Stadt gehen oder wenn man dort nichts findet, auf www.interkulturellewoche.de, wo versucht wird, Veranstaltungen zu sammeln und zu veröffentlichen. Oder auf die Homepage von Pro Asyl oder von Flüchtlingsräten, was auch immer. Aber trotz allem, hier gibt es ein Defizit. Die Flüchtlingssolidaritätsarbeit reicht leider nicht tief rein in die Breite der Jugendarbeit, in die Schulen, in den Bereich, wo junge Menschen außerhalb der Schulen Erfahrungen sammeln. Das ist ein Defizit unserer Arbeit, was wir nur so analysieren können.
Neben dem Förderverein, also Pro Asyl e.V., gibt es auch noch eine Stiftung Pro Asyl. Das ist die, die zum Beispiel diesen schon erwähnten Preis ausgibt. Was ist sonst die Aufgabe dieser Stiftung?
Pro Asyl, der Verein Pro Asyl hat eine Stiftung gegründet. Wir haben in Deutschland die Situation, ich habe es ja schon politisch analysiert, dass sehr viele Menschen älter werden. Sehr viele beschäftigen sich auch damit, was tue ich denn, wenn ich sterbe? Wie geht es eigentlich weiter? Was wird aus meinem Haus? Und wir haben zum Glück die Situation, dass bisher auch schon Menschen Pro Asyl dieser Stiftung Pro Asyl etwas gestiftet haben. Eine Frau aus Frankfurt hat unser ganzes Haus vermacht, wo sie noch im Moment selbst drin wohnt. Mhm. Was wir erst dann bekommen werden, wenn sie gestorben ist. Sie hat keine Kinder, keine Enkel. Und bei dieser Stiftung Pro Asyl wollen wir erreichen, dass Menschen uns etwas vermachen, Geldbeträge zufließen lassen, sodass wir dauerhaft eine Flüchtlingsarbeit leisten können. Viele in der Flüchtlingsarbeit leben ja von der öffentlichen Hand, von Zuschüssen der Europäischen Union oder anderen. Und dann sind sie immer politisch abhängig. Wir versuchen uns möglichst weit selbst zu finanzieren, deshalb auch diese Stiftung. Und diese Stiftung vergibt einmal im Jahr den Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl, auch weil wir der Hintergrund ist, dass dann, wenn es Preise gibt, ein Thema auch einen öffentlichen Stellenwert hat. Und wir hatten in den letzten Jahren die Preise an Persönlichkeiten vergeben, die sich eben für den Schutz von Flüchtlingen, für den Schutz der Menschenrechte eingesetzt haben. In Griechenland, in Spanien, in Italien, in Ungarn. Und in diesem Jahr wird der Preis erstmals an Flüchtlinge gehen, die sich als Flüchtlinge, als Geduldete in Deutschland für die Menschenrechte einsetzen.
Das gibt aber, gibt es dazu auch eine öffentliche Veranstaltung, wenn das stattfindet?
Es wird eine Preisverleihung geben, die wird am 5. September in Frankfurt am Main stattfinden. Mhm. Und da sind Interessierte gerne willkommen.
Okay. Ja, ich denke, jetzt haben wir unsere lange Liste abgearbeitet. Vielen Dank für den ausführlichen Einblick in die Arbeit und Motivation von Pro Asyl, der Burkhardt.
Ja, ich danke allen, die zugehört haben, die sagen, ich beschäftige mich damit, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich, mit einem Thema sich zu beschäftigen, was ja nicht nur eine Spaßveranstaltung ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die sich dafür interessieren. Es ist sehr wichtig und auch wichtig, dass wir hier breit unterstützt werden und auch hier an die Gesellschafter, dass sie überhaupt diese tolle Kampagne ins Leben gerufen haben. Denn oft denken Organisationen an nur ihr eigenes Themenfeld und dass man hier so breit ansetzt und sagt, was ist eigentlich die gemeinsame Wertbasis unserer Gesellschaft? Das fand ich schon eine tolle Leistung und Initiative, die hier angestoßen wurde.
Genau, und darum geht es hier bei die Gesellschafter und natürlich auch vor allem hier bei diesem Podcast. Und auch ich will mich bedanken fürs Zuhören und freue mich vor allem auch wieder über Kommentare zu dieser Sendung, die Anregungen geben oder auch mit Kritik nicht sparen. Auf diegesellschafter.de ist der Podcast, gibt es auch eine Übersicht über die alle bisher gelaufenen Sendungen in dieser Reihe. Das war jetzt die 16. Ausgabe, weitere werden folgen. Und ja, ich bedanke mich nochmal hier fürs Gespräch und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald bei Die Gesellschafter.